Ja, ich habe mir ja gestern, damit ich den Faden nicht verliere, meinen Podcast nochmal angehört am Abend. Ich bin natürlich voll eingeschlafen.
Ja, und dann warst du, dass die Stimme wirklich sehr entspannend
ist. Ja, meine Stimme muss unheimlich entspannend sein, weil ich selber dabei einschlafe. Ich hoffe, es liegt nicht am Thema.
Du musst dir denken, du hast schon mal gehört, Carlo. Das ist genau. Die Entschuldigung dafür.
Einmal gesprochen und einmal gehört.
Ganz genau.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Und für alle, die eben Teil 1 vom Facelift noch nicht gehört haben, hört euch das gerne an, so als Startepisode zu dem, was wir heute machen. Da haben wir die Anatomie genau besprochen, wir haben auch schon mal die ersten Dinge angeschnitten, das Gesicht gedrittelt, also so einen sanften Einstieg ins Facelifting, oder? Kann man sagen.
Klingt gut, wir haben das Gesicht gedrittelt.
Aber im Prinzip macht man das ja eigentlich,
ja,
oder?
Ja. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wenn man ich bin ja selber begeisterter Podcast-Hörer und ich höre auch Podcasts meistens rückwärts. Ja, also ich fange mit der letzten Podcast-Folge an und handel mich so dann nach hinten. Und wir sagen ja immer, ihr sollt euch melden, ihr sollt Feedback geben, ihr sollt Fragen stellen. Das kann man natürlich gern auch über eine Podcast-Folge, die schon länger her ist.
Ganz genau.
Das werden wir dann trotzdem aktuell beantworten. Ja. Das passt ja. Ich meine, das Ganze ist lebendig und auch Folgen, die jetzt dann mehrere Monate her sind, können ein Thema beinhalten, das vielleicht aktuell eben schon Fragen aufwirft, die wir eben immer gern beantworten. Also Feedback, bitte, davon lebt das Ganze.
Keine Scheu, wir haben da mal so ein Schema angefangen, dass wir mal die ganzen Teile, Körperteile durchbesprechen. Und jetzt geht's drum, eure Wünsche zu erfüllen. Was fällt euch auf? Wo sind noch Fragen offen? Wo habt ihr Ängste? Wo habt ihr Wünsche? Her damit. Ein für alle Mal. Her damit. Und jetzt zu dem, was wir versprochen haben, der zweite Teil zum Thema Facelift, die Gesichtsstraffung, ja, wenn man so will. Carlo, wollen wir vielleicht ganz kurz am Anfang in ein, zwei Sätzen beschreiben, nochmal, was wir in der ersten Folge schon erläutert haben.
Ja, das so ein bisschen Revue passieren lassen. Genau. Im Grunde genommen ist es also gegangen, dass, schnell gesagt, wie du am Anfang schon gesagt hast, wir dritteln das Gesicht, ja, also wir teilen es in drei Zonen ein. Die oberste Zone, Stirn, Augenbrauen, Bereich ist von der Struktur her ganz anders, da ist die Haut sehr straff und da komme ich halt eh noch ein bisschen detaillierter darauf zurück, da gibt es aber keinen Hautüberschuss. Mhm. Da geht es eigentlich um die Schwerkraft, die da arbeitet und um eine Muskel. Im mittleren Gesichtsbereich gibt es auch keinen Hautüberschuss, da gibt es aber dazu zur Schwerkraft noch Wirkung der Schwerkraft noch einen Volumensverlust. Und nur im unteren Drittel vom so quasi Mundwinkel Halsbereich, die sogenannte Jawline, also diese Unterkieferrandlinie, das haben wir ja beim letzten Podcast ein bisschen ausführlicher besprochen. Da ist ein Hautüberschuss da und wo eben ein Hautüberschuss da ist, da muss Haut weggenommen werden. Wenn Haut weggenommen wird, wird der Schnitt gemacht und eine Narbe. Und das wollte ich einfach mal, das haben wir eben im ersten Podcast über das Gesicht einmal festgelegt und ich bin dann ein bisschen ins Detail gegangen mit dem SMAS, mit dem Platysma, mit diesen anatomischen Strukturen, wie wir die korrigieren. Und mir der wichtigste Punkt: Es ist eine Rekonstruktion, es ist eine Wiederherstellung ursprünglicher Situationen. Das heißt, ich verändere das Gesicht nicht, ich will nicht, dass jemand anders aussieht, sondern einfach, dass er frischer aus oder sie frischer ausschaut. Und um das geht's beim Facelift. Und sage ich schon wieder Facelift, weil beim letzten Podcast habe ich gesagt, den gibt es nicht. Ich stelle mir das immer so vor und das ist jetzt eigentlich schon quasi jetzt der Start der neuen Folge. Ich stelle mir das immer so vor wie ein Regal voll mit Optionen. Ja? Also da habe ich das Endoskop, dann habe ich den Filler, dann habe ich das Eigenfett, dann habe ich die offene Technik, dann habe ich eine geschlossene Technik, dann habe ich einen Laser. Und dieses vollgefüllte Regal voller Möglichkeiten, was ich machen kann, das sitzt da in meinem Hinterkopf und dann schaue ich mir eine Patientin an, frage, was sie sich wünscht, was sie stört und dann greife ins Regal und nehme die Teile raus, die jetzt ideal für diese Patientin sind und setze daraus quasi dann den Therapieplan zusammen. wie weit sie dann geht, ob sie das alles macht oder ob sie nur einen Teil will und so, das ist dann immer die Entscheidung der Patientin oder des Patienten. Und so finde ich, soll eine Korrektur im Gesichtsbereich aufgebaut sein, dass man einfach ein breites Spektrum hat an Möglichkeiten, um viel anbieten zu können, um mit der Patientin oder mit dem Patienten das dann erarbeitet, wie das dann im Endeffekt ausschauen wird oder was man erreichen kann, wie viel was, welchen Aufwand bedeutet. Diese Dinge sind dann wichtig.
Ein wunderschönes Bild. Und da würde ich auch schon sagen, dass wir dieses Regal jetzt ein bisschen auseinandernehmen und schauen, was wirklich alles drinnen steht.
Genau, die ganzen Backeln aufmachen.
Genau.
So, kurz vor Weihnachten
so
schon. Gell?
Adventskalender, oder?
Ja, genau, wie ein Adventskalender.
Weil diesen Smart Lift haben wir ja in der ersten Folge schon besprochen. Mir ist da auch ein Liquid Lift untergekommen. Vermutlich werden das Unterspritzungen sein.
Genau. Also ich muss dann immer ein bisschen zögern und nachdenken, was kann das jetzt heißen? Es gibt so viele Begriffe fürs Gleiche.
Mhm. Ja.
Was natürlich super cool klingt und am meisten ist es eine ganz banale Technik, die dahinter steckt. Also da bin ich schon, da bringe mich meine Patientinnen oft aufs Glatteis und denke immer, was ist da gemeint? Und dann manchmal muss ich googeln, manchmal denke ich mir es zusammen. Meistens ist es dann eine ganz normale Technik, die halt einen neuen Namen hat.
Das klingt einfach lässig. Liquid Lift.
Klingt super cool. Ja, also das ist sicher die Korrektur mit Unterspritzungen. Also man kann mit Hyaluronsäure ja wirklich bis zu einem gewissen Grad eben einen Lifting-Effekt erzielen. Ich sage bewusst bis zu einem gewissen Grad, es gibt einfach Grenzen.
Ja.
Und gerade wenn der Volumensverlust im Vordergrund steht, also bei sehr schmal also Patienten oder Patientinnen mit einem sehr schmalen Gesicht, wo einfach das Absinken eher dadurch entstanden ist, dass der Inhalt fehlt, da kann man mit Hyaluronsäure wirklich ganz schön zaubern. Da gibt's ganz tolle Geschichten. Es gibt sogar eigene Computerprogramme. Also die sind entwickelt worden von Mitarbeitern einer Firma, die eben Hyaluronsäure herstellt und die sich so an diese Instagram-Fotos anlehnt, an das Retuschieren, weil diese Instagram-Bilder werden ja meistens verhübscht.
Ja, gefiltert.
Gefiltert, da können wir dann mal in einer der nächsten Folgen haben wir da dann einen Profi dabei.
Jawohl.
Und das haben die dann kopiert. Die haben dann geschaut, wo greift der Filter und dort setzen wir dann sozusagen ein kleines Depot. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Mit sehr wenig Hyaluronsäure kann man da eigentlich ganz schöne, richtige Lifting-Effekte machen.
Da werden wahrscheinlich aber die Intervalle häufiger sein, oder? Weil Hyaluron wird ja dann abgebaut.
Ja klar, also das haltet halt so 6 bis 8 Monate und dann ist der Effekt wieder weg, mehr oder weniger. Weil Hyaluronsäure ja nicht nur als der Volumen macht, sondern es hat ja auch ein bisschen eine durchfeuchtende Wirkung und auch ein bisschen regt die Kollagenneubildung in der Haut an. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann einfach alles wieder zusammenfällt, ganz im Gegenteil. Dieser frische Effekt, der bleibt schon ein bisschen länger, aber natürlich das, was man erreichen will, das geht dann schon wieder, also dieser Filler-Effekt, der geht dann schon wieder weg.
Bei meiner Recherche bin ich auch über den Effekt der eigentlichen Gesichtsstraffung, also sobald Schnitte oder Endoskopie im Spiel sind, gestoßen. Und da habe ich gesehen, teilweise 10 bis 15 Jahre hält so ein Facelift. Mhm. Also genau. Facelift und machen wir unter Anführungszeichen, oder?
Ja. Und das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder so eine ganz teuflische Geschichte. Das ist die Frage der Fragen. Ja? Mhm. Wie lange hält denn das?
Ja.
Und die echt ehrliche Antwort ist, es haltet überhaupt nicht. Mhm. Weil nämlich ich setze einfach einen Neustart. Ja? Ich bringe das wieder dort zurück, wo es einmal war. Natürlich setze ich Narben. Narben sind meistens ein bisschen stabiler als das Gewebe generell. Aber im Grunde genommen beginnt dieser Lockerungs-, um das ganz krass zu sagen, der Alterungsprozess einfach wieder von vorne.
Mhm.
Von einem ganz neuen Ausgangspunkt. Ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre dauern, bis wir auf dem Status quo sind. Also auf dem wie es vor der Operation ausgeschaut. Mhm. Nur ist man dann 10 bis 15 Jahre älter. Also diesen Vorsprung holt man eigentlich nie mehr ein.
Mhm.
Also hält eigentlich ein Facelift für immer. Nur bis man den Effekt, bis man das Gefühl hat, na, jetzt erinnert es mich wieder an die Zeit vor der Operation. Da rechnet man 10 bis 15 Jahre. Und 5 Jahre ist jetzt auch eine breite Spanne. Und was macht die 5 Jahre aus? Wie man sich verhält, wie man mit seiner Haut umgeht, wie viel Umwelteinflüsse zugelassen werden, wie die Ernährung ausschaut, wie viel Frischluft an die Haut kommt, ohne jetzt intensive Sonnenbestrahlung. Also das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite frische Luft ist gut, auf der anderen Seite UV-Strahlen ist nicht so gut für die Alterung. Also die gute Pflege und eine gewisse Disziplin, ich bin jetzt kein Asket, der jetzt da völlige Unterordnung der ästhetischen Zukunft sozusagen fordert, aber ein bisschen aufpassen, oder man kann dem Chirurgen nicht die Schuld geben, wenn man selber jeden Sommer 2 Monate am Meer verbringt und in der Sonne bratet, dazu ordentlich einen hinter die Binde gießt und ein paar Zigaretten am Tag raucht, dann bin ich nicht schuld, wenn es schneller geht mit dem Altern. Ja? Also da muss man Realist sein. Ja? Und deswegen sage ich 10 bis 15, also wirklich, das ist ja quasi noch einmal 50% Spielraum, muss man da schon einrechnen.
Da kommt unsere Regina wieder ins Spiel, genau. Immer an die Tagescreme mit UV-Filter denken.
Genau.
Okay, also Liquid Lift, Unterspritzungen. Gibt es da noch was wir noch hinzufügen wollen?
Naja, ich würde jetzt einfach weitermachen wir haben jetzt das von den Hals näher betrachtet, endoskopisch. Die Endoskopie möchte ich heute einfach gerne ein bisschen intensiver beleuchten. Was heißt das eigentlich und was passiert da? Im Grunde genommen, man nennt sie auch so salopp die Knopflochchirurgie. Mhm. Das heißt, ich habe sehr, sehr dünne, lange Instrumente und ich arbeite praktisch unterirdisch, also von kleinen Schnitten aus und schaue, was ich tue und wo ich bin, über Videokamera, also über eine Optik, beobachte ich mich sozusagen selber beim Operieren. Das haben wir ja schon bei der Brustvergrößerung auch angesprochen, auch da arbeite ich endoskopisch. Begonnen habe ich diese ganze endoskopische Technik in Mitte der 90er Jahre eben mit der Stirn. Also der endoskopische Stirnlift war eigentlich die erste Operation, die ich eben mit der Videokamera gemacht habe. Mhm. Und ich war damals in Birmingham, Alabama. Habe ich jetzt das Richtige? Da jetzt gebe ich mich geografisch gerade wieder aufs Glatteis, aber ich weiß, dass das Birmingham geheißen hat. Yeah. Und zwar deswegen, weil ich nämlich einen Kongress gesucht habe, der in Europa stattfindet, weil ich nicht immer nach Amerika fliegen wollte. Und dann wieder, Birmingham, das ist ja in England. Und habe mich da angemeldet, da bin ich draufgekommen, dass das eben in den Staaten ist. Das ist das amerikanische Birmingham.
Okay.
Und so bin ich aber dann doch hingefahren. Das war eigentlich so dieser Moment, wo ich mit dieser Endoskopie dann in Berührung gekommen bin. Und das war damals total spannend, weil die Ärzte dort, das waren alles so ausgepuffte alte Hautegen, die haben dann gesagt, ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ja, okay. Auf jeden Fall, wir haben mit dem Endostirnlift begonnen. Und das Tolle ist einfach, ich habe einen kleinen Schnitt in den Haaren, ohne dass ich irgendwelche Haare entfernen muss. Und von dort aus schaue ich mit der Videokamera eben, was ich tue. Ich kann alles in Vergrößerung sozusagen beobachten, die Nervenaustritte und so weiter, dass ich da nichts kaputt mache und kann das richtig schön präparieren, lösen und hochheben. Also. Weil ich ja erzählt habe, was sich gerade im Lidbereich am meisten verändert, ist ja die Position der Augenbraue.
Genau.
Ja? Also wenn der Abstand zwischen Wimpernrand und Augenbraue immer kürzer wird, dann kriegt man Schlupflider. Natürlich wächst ein bisschen die Haut, das haben wir beim Lidpost, beim Augenpodcast ja auch schon ein bisschen besprochen. Kommt ein bisschen Haut dazu durch die Lockerung des Gewebes, aber in erster Linie ist es die Augenbrauenposition. Und deswegen liebe ich diesen Endostirnlift so. Mhm. Das geht normalerweise recht zügig, reine Operationszeit ist eine halbe Stunde.
Tatsächlich.
Und da wird quasi das Gewebe gelöst und dann hat dieser Muskel einfach wieder mehr Spielraum, mehr Hub. Das ist dieser Stirnmuskel, der auch die horizontalen Falten auf der Stirne macht. Und dann wird das noch zusätzlich mit Nähten, die man innen drinnen setzt, noch hochgehoben.
Okay.
Aber sonst sieht man eigentlich nichts davon. Die Narbe, die so 2,5 Zentimeter lang ist, sitzt in den Haaren, also und ist mit ein paar Hautklammern verschlossen, die nach einer Woche rauskommen. Und das war's.
Und weil du sagst, nach oben heben, das funktioniert mit einem Faden?
Und ja, das sind Nähte. Ich sage bewusst Nähte und nicht Faden, weil sonst denke ich mir an einen Fadenlift. Der Fadenlift ist ja viel oberflächlicher. Der Fadenlift hebt ja praktisch nur das im besten Fall die Haut im unter der Haut liegenden Unterhautfettgewebe auf. Und gerade bei der Stirn ist das relativ frustrierend, muss ich sagen, weil die Stirn, da braucht man ja selber mal auf die Stirn greifen und das so hin und her schieben, da bewegt sich ja kaum was. Das ist ja, das haben wir ja auch schon gesagt, der Tiroler Dickschädel. Ja. Das ist also alles sehr, sehr rigide. Und das muss man mobilisieren, das muss man lösen. Und das mache ich eben chirurgisch in der Tiefe, da bin ich also unter der Muskulatur und hebe wirklich, ziehe den Muskel wieder ein bisschen hoch. Ja, also rekonstruiere. Ich hebe ihn wieder an, ich gebe ihm quasi den Hub wieder, dass er die Augenbraue von den Wimpern weghalten kann.
Also endoskopisch kannst du im Gesicht vermutlich alles behandeln, oder?
Grundsätzlich ja, das geht also über das Endostirnlift, dann gibt es den Endomidface, also für das mittlere Gesicht. Mhm. Das haben wir ja auch schon, habe ich ja schon erwähnt, da gibt es ja eigentlich auch keinen Hautüberschuss, also brauche ich auch dort keine große Narbe, wo ich Haut wegschneiden muss, sondern das kann ich quasi durch Anheben dieses Wangenfettkörpers kann ich sehr viel erreichen. Auch entweder wieder von der behaarten Kopfhaut aus, endoskopisch. Also gehe ich sogar, ich kombiniere das auch manchmal, dass ich also Augenbraue hebe und Mittelgesicht hebe. Das ist zwar ein weiter Weg, aber das geht erstaunlich gut. Geht man am äußeren Augenwinkel weiter nach unten bis in den Wangenbereich und hebt es dann, also setzt dort so Schlingen ein. Da habe ich ein eigenes Instrument, mit dem ich so Schlingen einziehe in den Wangenfettkörper und das dann hochhebe. Aber ich kann das auch vom Unterlid aus machen. Also wenn ich zum Beispiel eine Lidkorrektur mache, dann kann ich von dort aus auch das Mittelgesicht ein bisschen anheben. Und dann gibt's eben auch noch den, ich nenne ihn den endoskopischen S-Lift. Das ist so ein S-Lift, ist eigentlich so ein Mini-Lift, den man offen macht. Und ich habe das eben das ausgeliehen für meine endoskopische Technik. Da geht dann so auch vom behaarten Kopfbereich aus, von der Schläfe in etwa knapp oberm Ohr, mache ich einen Schnitt und dann kann ich bis zur Wange runter, also bis zur Jawline, bis zum Unterkieferrandbereich kann ich dann das auch endoskopisch heben. Und das sozusagen den Gipfel, den obersten Punkt setzt quasi der sogenannte Ponytail Lift. Ponytail. Ja, also Rossschwanz. Yeah. Ja, wo man quasi dann wirklich Hals, Jawline, Mittelgesicht, alles endoskopisch macht. Wenn jetzt der Hautüberschuss nicht im Vordergrund steht, wenn das noch relativ, die Haut noch relativ stabil ist und nicht so viel an Elastizität verloren hat, dann braucht man wirklich nur kleine Zugänge von der behaarten Kopfhaut und einen von hinterm Ohr und kann dann wirklich so fast ihren ganzen Facelift endoskopisch machen.
Und da hinterm Ohr ist jetzt gemeint, oder?
Ja, das ist in der Rille hinterm Ohr, ist ein Hautschnitt und der zweite Hautschnitt ist dann so im Stirnschläfenbereich.
Also der Bereich hinter dem Ohr, das ist wirklich ein wichtiger Bereich, gell? Wie du gesagt hast, ein kleines Lager auch, ein Depot, da spielt sich eigentlich wirklich viel ab, da werden Narben versteckt, da wird Haut rausgenommen.
Ja. Ja, diese retroaurikuläre Region ist ein Traum.
Wie
retroaurikulär, also hinter dem Ohr.
Okay, das muss man alles bedenken. Mann und Frau, Ehefrau, sind Männer auch dabei?
Also beim Stirnlift, ja.
Yeah.
Ja, viel.
Okay.
Ja, gerade Männer haben wir es ja noch viel stärker als Frauen, dass die Augenbraue absinkt.
Mhm.
Man muss natürlich bei den Männern immer bedenken, das sieht man ja bei mir auch, dass der Haaransatz immer weiter raufrutscht. Also ich muss da ein bisschen seitlicher gehen, lach nicht. Ja, das war jetzt nicht nett.
Das war echt ein bisschen chemisch, gell?
Dass eben der Haaransatz immer ein bisschen weiter rauf geht. Und deswegen geht er ein bisschen mehr seitlich. Es gibt also so Zonen, wo die Haare nicht ausfallen und da versteckt man dann diese
Irgendwas Schnitte. Muss bei euch Männern ja auch passieren mit dem Lauf der Zeit, oder? Denke ich mal.
Da fällt mir einiges ein.
Wenn man sagt ja immer, der Mann wird im Alter attraktiver, oder? Darf die Haare schon ein bisschen verschwinden, oder? Das muss so ein bisschen Gleichgewicht schaffen.
Ja, manche finden ja Glatzen sexy, gell?
Ja, wenn der Kopf, die Kopfform dazu passt.
Ja, genau. Ja.
Finde ich auch. Kann nicht jeder haben, finde ich, aber wenn es passt, dann ist es schon.
Ich habe immer gesagt, also die nächste Frisur, wenn ich meine langen Haare abschneide, ist dann eine Bruce Willis Frisur.
Yes, das will ich nicht erleben. Dann mache ich eine eigene Folge drüber. Wenn der Ponytail weg ist.
Ja, der Ponytail dann gewichen ist.
Okay, also wirklich der Stirnbereich bei den Männern und natürlich Augenbrauen?
Augenbrauen. Unterlider sind natürlich viel, ja. Also Tränensäcke ist ein großes Problem. Da habe ich viele auch so Männer, die so im Geschäftsleben stehen und sagen, die Leute glauben immer, ich bin so versoffen, weil ich so Tränensäcke habe. Und nachdem das ja transkonjunktival geht, also von der Lidinnenseite, ist es ja, sieht man ja auch nichts davon. Und das ist bei Männern wahnsinnig wichtig. Ja. Also Männer sind da unheimlich zurückhaltend, was Outings angeht, bezüglich Ästhetik. Ja. Also die wollen alle, dass man nichts sieht davon und dass das möglichst auch niemand erfahrt und so.
Alles
also da sind Frauen viel offener.
Kann man sagen, Carlo, dass der obere Bereich eher der Männerbereich ist und weiter nach unten Richtung Hals eher Frauen? Oder ist
Nein, würde ich nicht so sagen. Okay. Ich kenne genug Männer mit einem echten Goderl.
Ja, Goderl.
Also mit einem Hautüberschuss am Hals. Auch da, das haben wir auch schon, das habe ich bei der letzten Facelift-Folge ja schon ein bisschen angesprochen. Da gibt's ja auch die Möglichkeit, diesen Schnitt zu machen ums Ohr herum. Der geht auch ganz gut. Den legt man ein bisschen anders, eben immer auch berücksichtigend die Haarsituation. Da spielt natürlich auch der Bart eine Rolle, ja. Bei den Frauen gehe ich gern hinter diesen kleinen Knorpel vor dem Gehörgang, den sogenannten Tragus, damit man die Narbe nicht sieht. Bei Männern geht das nicht, weil sonst muss er sich im Ohr rasieren. Also da muss man den Schnitt dann unter Umständen vor dem Tragus legen, aber das ist nicht wirklich das Problem. Der große Vorteil bei der Männerhaut durchs Rasieren ist die viel heilfreudiger. Ja?
Ah.
Die Narben werden eigentlich schöner als bei Frauen.
Ja, durch dieses Rasieren wird die Haut einfach immer wieder zur Regeneration angeregt, oder?
Genau.
Okay.
Ja.
Vom Goderl, da sprichst du quasi, das ist dieser klassische Truthahn-Hals,
oder? Genau, ja. Was ich bei Männern auch ganz gerne mache, das habe ich auch schon angesprochen, es gibt ja diese direkte sogenannte Platysma-Raffung, wo man so eine Hautinsel unterm Kinn wegnimmt und die Narbe ist dann da unterm Kinn. Bei den Bartträgern geht das ganz gut. Also die Narbe verschwindet mehr oder weniger.
Was wir nochmal betonen müssen, ist eben gerade beim Facelift oder wenn man Facelift unter Anführungszeichen, dass es eben nicht in der Haut passiert, die man sieht, also die oberflächliche Haut, sondern ganz, ganz weit unten.
Ja.
Und das ist der Unterschied zum Fadenlift, oder?
Genau.
Weil Fadenlift an und für sich trägt ja auch zur Gesichtsstraffung bei.
Ich finde den Begriff Fadenlift sehr, sehr, der leitet fehl. Die Aufgabe des Fadenlifts ist eigentlich mehr in Richtung Unterspritzung, eine Volumensgabe, nicht jetzt durch den Faden selbst, wobei auch diese sogenannten BDO-Fäden, also diese Polydioxanfäden, die ja am meisten verwendet werden als Fadenliftfäden, die gibt es ja auch glatt, die gibt es mit kleinen Häkchen, die gibt es als so Spiralen, aber da ist der Lifting-Effekt eigentlich im Hintergrund, da geht es wirklich ums Volumen.
Okay.
Selbst bei dem Faden, den ich am liebsten verwende, die Fäden mit den kleinen Hütchen drauf, den Cones, die ja wirklich jetzt von all den Fadenlifts den stärksten Hebeeffekt haben, geht es eigentlich viel mehr um das Volumen, das rund um den Faden entsteht. Also rund um den Faden bildet sich ja Kollagenstrang und der stabilisiert die Haut und gibt auch ein bisschen Volumen und der Effekt ist im Vordergrund. Der Lifting-Effekt ist relativ schnell wieder weg. Weil die Haut ein ganz schlechter Partner ist, was Straffungen angeht. Die Haut gibt gleich wieder nach. Die ist eh schon gelockert, hat eh schon eine Elastizität verloren. Und wenn man da zu viel zieht, dann kriegt man diese Zügel, die man eigentlich nicht haben will. Ja, diese komische Faltenbildung, die dann so offensichtlich einer Straffung folgen. Und das darf nicht sein.
wenn man da so an Fehleingriffe denkt, kann es dann auch passieren, dass wirklich so wie bei der Schwangerschaft so Streifen entstehen, dass die Haut überdehnt ist oder?
Nein, also das habe ich jetzt, das kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass ich jemals jemanden mit Strie im Gesicht gesehen habe, ja. Aber der Falten, also die mimische Fältelung wird anders, ja, und manchmal sieht man das gerade so bei Frauen im öffentlichen Leben, die schon im höheren Alter sind und die jetzt vielleicht das ein bisschen übertrieben haben, mhm. Dann sieht man oft einmal, wenn die Mund bewegen, dann gibt es so horizontale Falten, ja, quer über die Wange, und das ist so ein Zeichen, da ist ein bisschen zu viel gezogen worden. Okay. Und das sollte nicht passieren. Deswegen ist wichtig, dass man sich eben in den tieferen Strukturen mit der Straffung in erster Linie aufhält und nicht an der Haut zieht.
Was tun sich da sonst so für Risiken auf bei einer Gesichtsstraffung?
Wie ich bei meinen Erstgesprächen immer sage, nichts ist ohne Risiko. Selbst wenn man nichts macht, hat man das Risiko, dass man älter aussieht, als man sich fühlt. Aber man muss schon ein bisschen realistisch sein. Das Gute ist, wirklich bleibende, langfristige Schäden, das sind wirklich ganz, ganz extrem selten. Einmal ein Bluterguss, der auch wirklich hartnäckig sein kann, der sich verhärtet und dann über Wochen langsam zurückgeht und jeden nervt, Patient und Arzt. Dann gibt es natürlich auch mal eine ungünstige Wundheilung oder nicht so optimale Narbe. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Elfenohr. Da ist das Ohrläppchen dann so ein bisschen angenäht. Das soll natürlich nicht sein. Da gibt es aber einen Trick, dass das nicht passiert. Grundsätzlich sind all diese Komplikationen aber reversibel. Das heißt, man kann sie dann mit meistens wenig Aufwand da wieder rückgängig machen und optimales Ergebnis erzielen. Da ist halt auch wieder wichtig, was ich immer sage, zusammenarbeiten mit dem Chirurgen, gemeinsam das Problem lösen und nicht sagen, ja, ich bin jetzt das Opfer und der Chirurg ist der Täter. Ja. Das stimmt einfach so nicht. Ja. Jeder versucht das Beste, aber die Natur und die Heilungskräfte des Körpers spielen ihre eigenen Regeln und da muss man einfach schauen.
Es gibt immer ein paar Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Das ist einfach so, ja. Mhm. Genau, und am besten ist es einfach gut zu machen und der Patient dann das, was man vorher besprochen hat, einzuhalten, dass das Gesicht ein bisschen pflegt. Auch. Jetzt nicht mit Alufolie in der Sonne garen, ja, das ist immer ganz wichtig. Genau. Und dem Körper auf jeden Fall Zeit geben.
Ich werde da immer gefragt, wie lange dauert es, bis ich wieder quasi einsatzfähig bin. Das ist natürlich auch so ein Ding, das kann ich nicht voraussagen. Das kann super laufen, innerhalb von 10 Tagen ist alles vorbei und passt alles. Aber es kann auch mal 3-4 Wochen dauern, weiß ich nicht im Vorfeld. Natürlich gehen wir immer davon aus, dass die schnellste und beste Heilung eintritt, aber es ist jetzt nicht das Drama, wenn es ein bisschen länger dauert. Und man kann das dann meistens kaschieren und es ist dann nicht so, dass man dann sich verstecken muss, sondern dass das halt einfach noch ein bisschen längere Pflege bedarf. Und das lässt sich alles regeln im Normalfall.
Genau.
Ja, und eben noch einmal, ich sag's, haben wir es jetzt eh schon zum dritten Mal, aber die Pflege rundherum, das ist schon auch, das ist kein Ersatz für eine gewisse Pflege und Rücksicht auf Haut und auf Ernährung und auf Bewegung und so weiter, sondern das spielt alles zusammen und nur gemeinsam kann man sozusagen das beste Ergebnis erzielen.
Wir haben dein Regal gut vorgestellt, um zu deinen Bildern zurückzukommen.
Den Adventskalender, wie du so genannt hast.
Ja. Haben wir überall reingeschnüffelt und was hinterm 24. steckt. Das ist eine kleine Überraschung für nächste Woche.
Genau, oh ja, ja, da haben wir was Tolles vor.
Wir haben eine wunderbare Gästin. Ja. Wer das ist, was sie macht, da müsst ihr vermutlich wieder einschalten, nutzt nichts.
Das ist ein heißer Tipp.
Und damit alles Liebe, gesund bleiben und her mit euren Fragen, dass wir das auch nochmal gesagt haben.
Ja, alle Fragen müssen nicht immer zum Thema der Woche, also zum Podcast der Woche sein, das kann wirklich querbeet durchgehen. Gibt es uns ein paar Inputs, was fehlt noch, wo soll man noch ins Detail gehen, das tun wir gern.
Ganz genau. Einfach her damit. Bis nächste Woche.
Das war
Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.